Zunächst wünsche ich uns allen ein gesegnetes, friedvolles und von unserem Herrn behütetes neues Jahr. Die Jahreslosung für dieses neue Jahr 2013 ist sehr herausfordernd und geht uns ganz persönlich an. Ich möchte versuchen, dazu einige Aspekte herauszupicken. Sie steht in Hebräer 13, Vers 14 und lautet: Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ja, liebe Geschwister, unsere Jahreslosung aus dem Hebräerbrief, die uns ja durch das ganze neue Jahr 2013 begleiten will, stellt uns gleich im ersten Halbsatz vor eine ganz gewaltige Herausforderung. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Schon das kleine Wörtchen denn bereitet uns darauf vor, dass wir als Menschen Veränderungen unterworfen sind und nimmt uns die Illusion, dass unser Sein in dieser Welt immerwährende Beständigkeit hat. Das große Bedürfnis nach Bleibendem ist uns schon mit in die Wiege gelegt. Das Beständige, das Geborgensein und der enge Kontakt zu den Eltern und deren liebevolle Fürsorge ist geradezu lebensnotwendig für ein neugeborenes Kind. Auch die Spiele in den Kinderzimmern drücken auf unterschiedlichste Weise unser großes Bedürfnis nach Bleibendem aus. Indem zum Beispiel spielend von Kindern ein Haus gebaut wird, in dem man sich einrichtet und auch wohnt. Wir Menschen sehnen uns nach Heimat, nach vertrauten Orten, nach einer Bleibe. Die Jahreslosung für dieses Jahr 2013 scheint diesem Bedürfnis ausdrücklich zu widersprechen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Es geht hier um eine Wesensbeschreibung unseres Lebens. Von unserer Bestimmung durch Gott her sind wir Nomaden, Wanderer oder Pilger. Und zwar deswegen, weil alle unsere Lebenssituationen noch nicht das Ziel sind, sondern Durchgangsstationen auf der Suche nach dem Eigentlichen. Das war und ist besonders für viele Menschen, die infolge Kriegen aus ihrer Heimat gejagt worden sind oder auch heute noch werden, eine tief einschneidende Erfahrung, die ihr ganzes Leben umgekrempelt hat oder noch umkrempelt. Aber auch für die vielen Menschen, die beruflich oder politisch bedingt ihr gewohntes Umfeld, ihre Verwandten, Freunde, Bekannte oft immer wieder verlassen müssen und sich ganz neu in der ungewohnten, neuen Umgebung ein- und zurechtfinden müssen, ist es jedes Mal eine schmerzliche Erfahrung der Unbeständigkeit. Unsere Sehnsucht nach Heimat, nach Geborgenheit, nach Verlässlichkeit, sie ist für den Himmel bestimmt. Deswegen leiden wir immer wieder an der Unbeständigkeit und Flüchtigkeit unseres irdischen Lebens, weil alle Behausungen und Sicherheiten nur vorläufige Durchgangsstationen sind. Immer dann, wenn wir für Glücksmomente Heimat und Zuhause erleben, sind das große Kostbarkeiten, die auf die große Verheißung des Himmels hinweisen. Es sind Helligkeiten, die wir dankbar und fröhlich genießen sollten, aber eben wie einen schönen Rastplatz, auf dem die Wanderer ihr Zelt aufschlagen, um auszuruhen, bevor sie weiterziehen. Die Grundüberzeugung des biblischen Glaubens ist, dass jeder Mensch von Gott auf den Weg geschickt ist. Der englische Theologe John Stott, der 2011 im gesegneten Alter von 90 Jahren gestorben ist, hat in seinem letzten Buch das menschliche Leben als eine Pilgerreise zwischen zwei Zuständen der Nacktheit beschrieben. Man kommt nackt auf die Welt und kann im Tode nichts mitnehmen. Wir leben von Anfang bis Ende vom Beschenktwerden. Alles wirklich Wichtige im Leben können wir weder kaufen noch erarbeiten. Vom leiblichen Leben angefangen über Vertrauen und Liebe, die Zeit und die Ewigkeit, wir bekommen alles geschenkt. Die Rechnung der Leistungsgläubigen, die ihr Leben aus eigener Kraft bestreiten wollen, geht nie und nimmer auf. Nur auf unser menschliches Wissen und Handeln, auf unsere scheinbare Intelligenz gestellt, schaffen wir den Weg zum verheißenen Ziel nicht. Wir müssen zwar immer wieder losgehen, aufbrechen, vorwärts gehen, uns auf den Weg machen, doch ohne den himmlischen Kompass von oben verrennen wir uns auf dem Weg und kommen nie ans Ziel. Dieser unser Lebenskompass, der uns garantiert ans Ziel bringen kann, hat einen Namen. Und er heißt Jesus Christus. Er ist es, der einzig von sich sagen kann, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, Johannes 14,6. Nur er, Jesus, der sich vom Vaterherzen Gottes losgerissen hat und uns durch sein Leiden, Sterben und Auferstehung den Weg zum Vaterhaus freigekauft hat, kann von sich sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. In Offenbarung 1, Vers 17 schildert der Seher Johannes, als er einen Blick in die vollendete Herrlichkeit tun durfte, seine Begegnung mit dem verklärten Christus. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Das ist der zukunftssichere Wegweiser, der uns nicht nur den Weg zum Vaterhaus weist, sondern der sogar der Weg dorthin ist und der sogar mit seiner göttlichen Wahrheit und unser Halt und Führer auf dem Weg ist, der im Vaterhaus der neuen Stadt Gottes mündet. Diese neue Stadt Gottes, das neue Jerusalem, kommt direkt aus Gottes Welt, ohne menschliches Zutun. Sie wird nicht von unten nach oben gebaut, wie alle menschlichen Städte. Sie kommt von oben herab. Sie wird deshalb heilig genannt, weil sie ganz und gar von Gott geschaffen und bestimmt ist. Das ist ein wohltuender Kontrast zu allen bedrückenden menschlichen Versuchen, neue Superhauptstädte zu schaffen. Das ist also die zukünftige Stadt, zu der die Jesusleute streben, die sie aufsuchen. Und die in dieser zukünftigen Stadt wird Gott selbst das Stadtzentrum sein. Mehr noch, für die Bewohner dieser Stadt bedeutet die Gemeinschaft mit Gott höchste Lebensqualität. Die erste Handlung Gottes beim Umzug der Menschen in diese neue Stadt wird sein, dass er ihnen die Tränen abwischt. In dieser Stadt gibt es keinen Grund zum Weinen mehr. Leid, Schmerz und Tod werden keinen Platz haben. Die Bewohner der neuen Stadt kommen mit Tränen in den Augen an. Sie haben Leid und Schmerz hinter sich und nun erfahren sie ewigen Trost. Und sie sind durstig von der Wanderung durch Lebenswüsten. Darum gibt Gott ihnen zu trinken. In Offenbarung 21, Vers 6 steht das herrliche Wort: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Von der vollendeten Wesensart der neuen Stadt Gottes sieht der Seher Johannes in Offenbarung 21, Vers 22 und 23. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Doch eines müssen wir auch noch bedenken. In diese neue Stadt Gottes können wir keinen Ballast unseres irdischen Lebens mitbringen, denn sie ist heilig und rein. Deswegen ist dieses große Schlusskapitel des Hebräerbriefes, in das unsere Jahreslosung eingepackt und umhüllt ist, überschrieben: Letzte Ermahnungen. Das klingt zunächst ziemlich hart. Doch wir können diese Ermahnungen auch als Ballastabladestation bezeichnen. Das Einzige, womit wir uns rühmen können, ist die Gnade unseres Herrn. Aller Ballast, der hinderlich ist für die neue Stadt Gottes, muss verbrennen. Das wird uns in den letzten Versen von Hebräer Kapitel 12 beschrieben. Dort heißt es: Lasset uns Gnade haben, durch welche wir sollen Gott dienen, ihm zu gefallen, mit Zucht und Furcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Frau Dr. Wasserzug, die zusammen mit ihrem Mann die Bibelschule Beatenberg in der Schweiz begründete, hat 7 Ermahnungen aus diesem letzten Kapitel des Hebräerbriefes zusammengestellt, die wir, wie sie schreibt, nicht vergessen dürfen. Erstens, bleibet fest in der brüderlichen Liebe. Alle Bitterkeit und Streit unter Gläubigen sind ein Zeichen eines fleischlichen Wesens und sollen beiseite gelegt, bereinigt werden. Es steht geschrieben: Wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben gedrungen sind, denn wir lieben die Brüder. Natürlich, die Schwestern sind damit eingeschlossen. 1. Johannes 3, 14. Zweitens, gastfrei zu sein, vergesst nicht. Die Gastfreundschaft wird stark betont in den Evangelien und in den Briefen. Wir sollen bereit dazu sein, Gastfreundschaft zu üben. Wir sollen unsere Segnungen mit anderen teilen. Auch die Fremdlinge dürfen nicht vergessen werden, denn manche haben, ohne dass sie es wussten, Engel beherbergt. Drittens, gedenket der Gebundenen als die Mitgebundenen. Das bedeutet, dass wir nicht nur das Gute, das wir haben, teilen sollen, sondern auch die Lasten der anderen mittragen sollen. Wenn die anderen Schwierigkeiten haben, so lasst uns ihre Last mittragen. Wenn wir Überfluss haben, lasst uns mit denen teilen, die es nötig haben. Jesus Christus ging umher und tat wohl. Lasst uns dasselbe tun und also das Gesetz Christi erfüllen. Viertens, die Ehe soll ehrlich gehalten werden. Denn die Sünden des Fleisches werden von Gott gerichtet werden. Der Leib ist für den Herrn, wie der Herr für den Leib ist. Wenn wir die heilende Hand Gottes in Anspruch nehmen wollen, wenn wir seine Kraft für unseren Körper haben wollen, dann dürfen wir unsere Leiber nicht der Schande ausliefern. Fünftens, der Wandel sei ohne Geiz. Lass dich nicht gelüsten. Dieses Wort ist nicht aus den 10 Geboten ausgestrichen worden, auch wenn wir unter der Gnade sind. Die Gnade ist ein Erfüllen und nicht ein Ausstreichen des Gesetzes. Die Begierde ist eine tödliche Sünde und bringt die Verdammung Gottes. Die Begierde hindert unser Gebet, denn wenn wir etwas bitten, um es mit unseren Lüsten zu verzehren, wird uns Gott nicht hören. Sechstens, lasst euch genügen an dem, was da ist. Wir müssen daran denken, ob wir nun viel oder wenig von den Gütern dieser Welt besitzen, dass wir Christus haben. Denn er sagt uns, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so lasst uns damit begnügen. Warum sollen wir Güter aufspeichern? Unser Schatz soll doch im Himmel sein. Wenn wir in allem Überfluss haben und nichts bedürfen, so werden wir kaum sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was sollte mir ein Mensch tun? Lasst uns doch fernhalten von allem Besitz wollen. Es hält uns nur davon ab, auf den Herrn zu schauen, der alle unsere Bedürfnisse erfüllen wird. Die Liebe zum Geld ist immer die Wurzel allen Übels. Und davon müssen wir unbedingt frei sein. Und schließlich siebtens, gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort gesagt haben. Dieses Wort hat eine ganz besondere Beziehung zu denen, die das Wort Gottes weitergeben und uns den Willen Gottes auszulegen haben. Wir sollen dem Glauben dieser treuen Menschen folgen und das Ende ihres Wandels ansehen. Die Irrlehrer müssen wir zurückweisen, aber die wahren Hirten der Herde müssen und sollen wir ehren. Soweit Frau Dr. Wasserzug. Eine große und ernste Wahrheit wollen wir zum Schluss auch noch bedenken. Es gibt auch ein Draußen. Es werden nicht alle Menschen in der neuen Stadt Gottes wohnen. In schmerzlicher Klarheit So wie Jesus es nach den Evangelien immer wieder verkündigt hat, wird am Ende der Geschichte im Gericht Gottes eine Scheidung vollzogen. Offenbarung 21, Vers 8 beschreibt die so: Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Im himmlischen Jerusalem lebt man dagegen in Gottes Gegenwart. Wer die Rettung durch Jesus nicht nötig zu haben meint, hat keinen Platz in dieser Stadt. Der zweite Tod bedeutet das endgültige Getrenntsein von Gott. Ohne dass diese Bilder ausgemalt werden, wird dieses Getrenntsein von Gott als der Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, als der Feuersee bezeichnet. Der Himmel ist nicht eine Vertröstung aller Menschen auf einen Zustand, in dem es schließlich für alle gut wird. Alles gut macht Gott in Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Er wird in den Visionen der Offenbarung des Johannes immer wieder als das Lamm auf dem Thron beschrieben. In ihm und nur in ihm ist die Versöhnung der ganzen Welt geschaffen worden. Aber, das ist das große Aber, weil Liebe nicht vergewaltigt und zwingt, können Menschen das Unerhörte und Schreckliche tun. Sie können die rettende Liebe Gottes zurückweisen. Sie können sich feige dem Trend der Massen anpassen. Sie können Gott das Vertrauen verweigern. Sie können in der Lüge bleiben und Dinge anstatt den Schöpfer der Dinge anbeten. Sie können die Gebote Gottes besserwisserisch mit Füßen treten, Leben zerstören, Ehen brechen und in der Wahrsagerei und Esoterik ihre Lebensangst bekämpfen. Sie werden nicht ihr ewiges Zuhause in Gottes neuem Jerusalem finden. Im Waldgericht Gottes heißt es am Ende: Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wird geworfen in den feurigen Pfuhl. Offenbarung 20, Vers 15. Gott hat alles getan, um alle zu retten. Jesus hat klar gesagt, dass es um ewiges Leben und ewige Verdammnis geht. Wir sollten nicht spekulieren, ob Gott in Ewigkeit glückselig sein kann, wenn ein Teil seiner Geschöpfe verdammt wird. Wir können und sollen uns an dem Wort orientieren, das Gott uns gesagt hat und das für jeden Rettung bringt, der es sich sagen lässt. Es befördert durchaus unsere Lebensweisheit, wenn wir uns des Umzugs unseres Körpers in Sarg und Grab bewusst sind. Und das nicht erst, wenn wir im Seniorenalter sind. Aber es ist noch eine ganz andere Sache, ob wir uns des Umzugs in Gottes neue Stadt gewiss sein können. Keiner von uns weiß, wie lange wir dazu noch Gnadenzeit haben. Das bezeugen uns die Todesanzeigen in den Zeitungen. Keiner von uns hat es in der Hand, ob er diesen Tag noch überlebt. Deswegen sind wir heute von Gottes Wort her aufgerufen, unsere Gnadenzeit auszukaufen. Jesus möchte uns heute, am Beginn dieses neuen Jahres 2013, ganz neu einladen. Heute, so ihr seine Stimme höret, so verstocket euer Herz nicht. Es hängt unsere Ewigkeit dran, wo einst unser Zuhause sein wird, in Gottes neuer Stadt oder in dem gottesfernen, feurigen Pfuhl, wo die Begriffe Gnade und Erbarmen ersatzlos gestrichen sind. Amen.